Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, als ich mich so die Woche auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich an Lotto gedacht. An den Sechser im Lotto. Wer wünscht sich das nicht? Ne? Einmal lotteln und die Zahl kommt, die man tatsächlich auch möchte. Ja, und ich weiß nicht, wer von euch Lotto spielt, ne, aber ich kenne das immer nur bei meinen Großeltern, wenn wir da immer waren, ich glaube Sonntagabends oder Mittwochabends sind da immer die Ziehungen, ja. Und da kam da immer so die Kugel und die haben auch immer gelottelt und ich stelle mir das einfach so vor, wenn da mal vier Richtige gewesen wären. Ne. Ich glaube, die wären um den Tisch rumgesprungen und gesagt, genial. Und dann die fünfte Zahl, wieder richtig. Und dann die sechste. Ah, die braucht man auch noch, okay. Und dann nur die siebte Zahl und die achte. Und alle richtig. Habt ihr euch schon mal überlegt, was würdet ihr denn mit dem Geld anfangen? Uwe, was würdest du machen? Ja, sehr gut. Was hat von jemand euch Träume? Wo mit? Eine Gemeinde bauen. Inge, sei gesegnet beim nächsten Lotto spielen. Keine Ahnung, was ich machen würde. Ich spiele selten Lotto. Mein Vater hat ab und zu schenkt uns mal so ein paar Scheine, ja, aber ich habe leider noch nie was gewonnen. Ich habe mal so ein bisschen reingeschaut. Lotto ist ja wirklich, gibt es eine tolle Historie auch dazu. Es gibt zum Beispiel einen, der hat 14 Mal einen Sechser im Lotto gehabt. Das wäre doch Sache, oder? 14 Mal. 14 Mal. Wahrscheinlich, Gustav ganz genau. Hätte ich abgeben können, genau. Und dann gab es eine Kuriosität, nämlich am 18. Juni 1977, da haben mit Sicherheit einige Familien schon mal ihrer Schwiegermutter gesagt, was sie von ihr wirklich haltet, ihre Frau rausgeschmissen, weil sie ein Sechser im Lotto hatten. Das einzige Problem dabei war, sie waren nicht allein, sondern es gab sage und schreibe 205 Spieler, die exakt die gleichen Zahlen getippt haben und du hast keinen Millionengewinn dann gekriegt, sondern nur 30.000 Mark damals. Das hat nicht so sonderlich viel gereicht. Und der Witz dabei war, das waren tatsächlich die Zahlen, die genau eine Woche vorher im niederländischen Lotto gezogen worden sind. Ja. So, und das war jetzt wieder der Wissensanteil für, wenn ihr nächste Woche in Schule geht, leider sind die Kinder gar nicht mehr da, oder sonst irgendwo zum Beeindrucken, dass man was weiß über Lotto. Was hat das Lotto und sechs Richtige mit der Bibel zu tun? Es hat mich daran erinnert, als ich von Mephibosheth gelesen habe. So Mephibosheth, so hat es jemand betont. Als wir in Madeira waren, Mephibosheth, das war ein Engländer, in der Madeira-Seite gibt es auf Funchal eine ganz tolle englische Gemeinde und der hat eine Predigt gehalten über Mephibosheth. Ich glaube, im Deutschen heißt der Mephibosheth oder Mephibosheth oder Mephibosheth. Auf jeden Fall, es ist ein Sohn Jonathans. Und dieser Sohn, ihr könnt die Geschichte nachlesen im 2. Samuel 4, fortfolgende, dieser Sohn hatte eine Besonderheit. Er war lahm an beiden Beinen. Und zwar lahm nicht von Geburt an, sondern seit dem 5. Lebensjahr. Er ist, als seine folgende Situation, es war Krieg und Jonathan und Saul sind im Krieg gefallen. Und es war damals ein Problem, wenn die Herrscherfamilie im Krieg gefallen ist, dann war jedem klar, die bisherige Herrscherfamilie wird komplett ausgelöscht. Die werden alle umgebracht. Und der Mephibosheth als Sohn vom Jonathan war auch klar, das ist der Nächste, der dran ist. Und die Armee hat den Fünfjährigen gepackt und ist mit dem davongerannt und hat ihn fallen lassen auf der Flucht. Und er hat dabei sich beide Beine gebrochen. Und jetzt steigen wir ein in die Geschichte. Einige Jahre später hat der David sich an den Bund erinnert, den er mit Jonathan geschlossen hat. Und er sagt folgenden Satz zu einem Knecht aus dem Hause Siba. Vielen Dank fürs Einspielen, Tobias. Ist da noch jemand vom Hause Sauls, dass ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Und Der Ziba hat gesagt, ja, da gibt es noch den Mephibosheth und der David hat seine Truppen losgeschickt, weiß nicht genau, wie viele das waren, auf jeden Fall Leute losgeschickt, um den Mephibosheth zu holen. Und jetzt versetzt euch mal in den Mephibosheth. Was für ein Bild muss der von David gehabt haben? Mit Sicherheit irgendwie was in der Richtung. Der David ist schuld daran, dass ich lahm bin. Ohne den David hätte ich meine zwei Beine nicht gebrochen. Ohne den David hätte ich nicht fliehen müssen. Ohne den David hätte mich die Arme nicht fallen lassen. Ohne den David wäre mein Leben in Saus und Braus verlaufen. Ohne den David müsste ich mich nicht verstecken. Und ohne den David müsste ich nicht in Angst leben. Und ohne den David müsste ich keinen Hass haben. Und all diese Dinge. Und er hat mit Sicherheit dem David alles Mögliche gewünscht. Die Pest, die Cholera, die, keine Ahnung, das Wegnehmen von seinen Ferraris, Bugattis und was er so alles gehabt hat. Was man also jemand wünscht, den man von Abgrund tief hasst. Und dann kommen diese Truppen, der Tag, wo genau gesagt hast, hoffentlich tritt der nie ein. Jetzt kommen die und sie nehmen den Mephibosheth und nehmen ihn mit zu David. Und es gibt die Szene, der Mephibosheth steht da vor dem David und er schmeißt sich sofort auf den Boden aus Demut und Hochachtung und natürlich auch aus Angst vor dem David. Weil er war sich mit Sicherheit, felsenfest war der davon überzeugt, jetzt werde ich zu Hundefutter verarbeitet. Die werden mich qualvoll umbringen. Das war einfach normal damals so, dass man die Herrscherfamilien, die Angehörigen der Herrscherfamilien gnadenlos verfolgt und umgebracht hat. Und dann sagt der David folgende Worte zu ihm. Er sagt nicht genau das, sondern er sagt, ey, ich will Barmherzigkeit tun an dir, um des Bundes mit deinem Vater Jonathans willen. Der David hat zu ihm gesagt, weil es einen Bund gibt zwischen Jonathan und mir, möchte ich Gnade an dir walten lassen, ich möchte dir Barmherzigkeit schenken und ganz wichtig, du hast den Sechser im Lotto, du kriegst nicht nur die Güter zurück, die du hattest, nicht nur die Güter deines Vaters Jonathan, sondern alle Güter des Hauses Sauls. Alle Ferraris, alle Bugattis, alle Häuser, alles bekommst du. Ist das nicht geil? Und zusätzlich, lieber Mephibosheth, darfst du an meiner Königstafel sitzen. Eine Ehre, die nur des Königs Söhne zuteil geworden ist. Du darfst auch an meiner Tafel sitzen. Das heißt nichts anderes, wie du wirst aufgenommen in meine Familie. Jederzeit hast du unbedrängten Zugang zu meiner Tafel. Nicht schlecht, oder? Und dennoch glaube ich, dass es für den Mephibosheth eine Qual der Wahl war. Wenn du so viele Monate, so viele Jahre da warst und einen Hass gehabt hast gegenüber David und jetzt sollst du endlich deine ganzen Überzeugungen, alles was in dir tief drin war, allen Hass, alle bösen Wünsche, die du je ausgesprochen hast, ihm gegenüber. Jetzt sollst du das über Bord werfen? Er hatte die Wahl. Entweder er bleibt dabei, wäre möglich gewesen. Er hätte wieder zurück können an seinen Fluchtort. Ich glaube, der David hätte ihn einfach gehen lassen. Oder aber er nimmt die Segnungen an. Was wählte er? Was denkt ihr? Was hat der Mephibosheth gewählt? Bitte? Er ist dort geblieben. Ja. Er hat gesagt, super, dass mein Vater Jonathan einen Bund mit dir geschlossen hat. Gerne steige ich damit ein. Keine Ahnung, ob er es so gesagt hat, steht nicht wortwörtlich drin, aber auf jeden Fall, er hat diese Segnungen angenommen. Wenn ihr das mal weiterlest, es gibt nur immer, wie so häufig in der Bibel, ein paar Wendungen und so weiter. Können wir uns gerne im Nachhinein mal unterhalten, was da tatsächlich dann mit dem Knecht von David und dem Mephibosheth passiert ist. Würde mich auch so eure Meinung mal interessieren, aber er ist auf jeden Fall dort geblieben. Aufgrund eines Bundes hat der Mephibosheth aufgrund eines Bundes, den sein Vater geschlossen hat, den Jonathan geschlossen hat mit David, hat Mephibosheth Segnungen bekommen, hat er mit am Königstisch sitzen dürfen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mit euch heute mal drauf schauen, was ist denn das mit dem Bund? Und da würde ich gerne mal den Benjamin auf die Bühne bitten. Benjamin, endlich mal Waffen mit dabei. Du kriegst auch gleich einen großen Applaus, dass du dich hier so gut bewaffnet hast. Und dass du deinen Mantel auch dabei hast. Sehr gut. Also, wir begeben uns jetzt ein paar tausend Jahre zurück und gehen mal ins Alte Testament rein. Und wenn ihr das Alte Testament durchlest, dann lest ihr unglaublich viel von Bünden. Der hat einen Bund mit dem geschlossen und jener einen Bund mit selbem und so weiter und so fort. Es gibt viele Bünde. Und die Bünde, die sind alle in einer ähnlichen Art und Weise früher geschlossen worden. Und zwar, als erstes ist man hingegangen und hat den Mantel abgenommen und hat den Mantel jemand anders gegeben. Dankeschön. Geht mal davon aus, es wäre auch ein Mantel. Ich würde den auch ausziehen und auch einen Benjamin geben. Mein Mantel. Warum hat man das gemacht? Warum hat man Mantel getauscht? Man hat damit gesagt, ey, ich gebe dir, Mantel war damals was sehr Wichtiges. Und man hat damit gesagt, ich gebe dir meines und du gibst mir auch deines. Jeweils geben wir uns unsere Güter. Und zwar nicht nur die Güter, sondern auch mein ganzes Leben gebe ich symbolisch dir. Weil ohne einen Mantel konnte man damals nicht überleben. Das heißt, ich habe ihm meinen Leben gegeben. Kannst du mal weglegen, den Mantel. So, Benjamin, jetzt kommen die wichtigen Sachen. Was hast du denn da so links und rechts? Das ist nicht schlecht. Damals schon eine Pistole zu haben, das war natürlich klasse. Wir haben mit Sicherheit einen großen Vorteil gehabt gegenüber allen anderen. Gibt es ein geniales Buch von Mark Twain übrigens, ein Connecticut Yankee am Hofe des König Artus. Wer Lust hat und Spaß dran hat auf ein wirklich geniales Buch, wo lustig ist und witzig, sollte genau das lesen. Da geht es nämlich auch um Schießpulver am Hofe des König Artus. Genau. Was man damals gemacht hat, Benjamin, und ich hoffe, deine Hose hebt auch ohne Gürtel, man hat den Gürtel abgenommen. Jetzt wird schwierig. Also eigentlich wäre das wichtig, dass du den Gürtel abnimmst, weil damit zeigst du mir, also wenn du kannst ja nur symbolisch machen, wie du möchtest, weil mit dem Abnehmen seines Gürtels hat er nicht die Hose locker gemacht, sondern er hat die Waffen mit abgenommen. Die Gürtel, und deswegen vielen Dank, dass du auch die Waffen da dran hast, mit dem Gürtel, wenn du den abgelegt hast, sind die Waffen nach unten gefallen. Du hast keinen Platz mehr gehabt für deine Waffen. Und deshalb war das das Symbol dafür, ich gebe dir all meine Stärke, ich sichere dir auch meine Unterstützung zu. Du kriegst natürlich auch meine Waffen. Ich habe nur keine dabei, sorry. Kriegst du wieder zurück. Ich sichere dir meine Unterstützung zu, meinen Schutz zu. Und auch wenn es zum Kampf geht, bin ich an deiner Seite. Seite an Seite. Ich werde dich beschützen. Und du mich natürlich auch. Das ist Sinn und Zweck des Bundes. Und dann, ganz wichtig, wird so ein Bund natürlich durch Blut geschlossen. Und das kennt ihr auch. Sind dann immer, na, das kommt noch nicht, das kommt später. Auch das hier kommt erst später. Ja. Jetzt würden wir hingehen, das können wir jetzt leider nicht vormachen, und würden ein Rind zum Beispiel nehmen und würden das Rind in zwei Teile zerlegen. Eine richtig blutige Angelegenheit. Oder ein Schaf, das gibt es alles Mögliche. Es kommen sogar Vögel vor. Aber gehen wir mal davon aus, wir hätten hier ein Rind, das würden wir schlachten in der Mitte in zwei Teilen und die zwei Hälften hier auf den Boden legen. Dann würden wir uns Rücken an Rücken stellen, würden in das Blut reintreten. Benjamin, und jetzt bin ich gespannt, das haben wir vorher nicht abgesprochen. Und würden jetzt eine Acht laufen und würden dann... Jetzt hat er ausprobiert, muss auch zuerst überlegen, wie eine 8 geht. Und dann wieder zurückkommen und uns anschauen. Ja? Das probieren wir mal. Wir laufen eine 8. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir würden hier, also nicht hinter mir her, du musst die andere Richtung laufen. Ja? So, die andere Richtung eine 8. So, und jetzt kommen wir wieder zurück. Jetzt haben wir hier eine blutige 8 und stehen uns jetzt Auge in Auge gegenüber. Und jetzt muss ich ein bisschen spickeln. Weil. Was man hier jetzt sagt, wir sind von dem Blut aus losgelaufen, haben eine blutige Spur gelegt und somit ein Zeichen, auch mit den zwei Hälften, wo wir jetzt wieder da stehen. Genau das, wie es diesen zwei Hälften ergangen ist, dem Rind ergangen ist, nämlich dass es geschlachtet wird, in der Hälfte in zwei geschnitten wird, genauso, lieber Benjamin, wird es auch dir ergehen, wenn du unseren Bund brichst. Und mir wird es genauso ergehen, wenn ich diesen Bund breche. Dann soll mit mir das widerfahren. Gott soll mir das antun, was genau diesen Hälften geschehen ist. Starkes Zeichen, oder? Dann, jetzt kommt dein Part, Benjamin. Halt, falscher Arm. Falscher Arm. Du musst den rechten Arm nehmen. Das ist ganz wichtig, weil ihr kennt die Rechte. Die kommt immer wieder vor. Gottes Rechte. Ne? Was ist denn ein Gottes Rechte, wenn er den Arm hebt? Es ist Folgendes. Wir haben, du schneidest mir da auch an, vielen Dank. Wir haben dann das Blut, das tauschen wir miteinander. Das heißt, wir sind eins. Wir Blutsbrüder, genau. Ne? Winnetou und Old Shatterhead. Yeah. Genau, unser Blut hat sich vermischt. Das heißt, dein Blut ist auch mein Blut. Wir gehören zusammen. Wir sind eins. Und der Bund macht uns zu einem. Und jetzt würden wir hingehen und würden unseren Schnitt würden wir jetzt aneinander reiben, bis wir eine Narbe haben. Warum? Was denkt ihr? Warum ist es? Genau, dass man sieht. Weil, wenn irgendjemand dann ankam, ne, und gesagt hat, hey Charlie, jetzt kämpfe ich mal gegen dich, dann bin ich hingegangen, habe meine Rechte gezeigt und habe meine 1, 2, 3, 4, 40 Narben gezeigt und gesagt, ey, pass mal auf, du tust dich nicht nur mit mir anlegen, sondern mit meinen 40 Bündnispartnern. Was glaubt ihr, wie da jemand zurückgeschreckt wäre? Und dann haben wir natürlich nur Namen ausgetauscht. Wir lesen das zum Beispiel, Abraham würde zu Abraham, Sarai zu Sarah, Jakob zu Israel, aus Benjamin würde Benjamin, das war aber eine andere Szene. War eine andere Szene, es war jetzt kein Bundesschluss, ne? Aber auch du könntest dann, hast ja auch einen, hast nicht Benjamin gekriegt, ne? Oder Benjamin heißt es gerade, ne? Sondern Benjamin, ne? Mit Gott oder irgendwie sowas. Weiß nicht genau, gibt es die Bedeutung, beim Jakob könnt ihr es nachlesen. Machen wir in einer anderen Predigt. Okay. Ja, oder aber man nimmt dann den Zusatznamen an, dann würdest du den Kirschbaum zum Beispiel hinter reinkriegen. Finde ich, wird sich gut machen. Benjamin Brosi Kirschbaum. Charlie Kirschbaum Brosi, warum nicht? Wird sich nicht so fremd anfühlen. Ja, und dann hat man natürlich noch die Vertragsbedingungen festgelegt. Man hat sich gegenseitig finanzielle Unterstützung zugesprochen. Seine Schulden waren meine Schulden, sein Guthaben, mit Mephibosheth hätte ich glaube auch einen Bund geschlossen, wäre auch mein Guthaben gewesen und andersrum genauso. Und, dass man natürlich dazu gegessen hat, ist auch klar, wir hätten das Brot gebrochen, na, als Zeichen, das ist mein Leib. Ich hätte die, oh ja, haben wir hier, vielen Dank. Wir hätten Wein natürlich auch getrunken, auch schon damals, ein Zeichen wie bei Jesus, du nimmst, ich nehme dein Blut, du mein Blut, wir vermischen uns miteinander. Und wir hätten noch ein Mahnmal aufgestellt, um uns eben dran zu erinnern, auch an unseren Bund. Vielen Dank, Benjamin. So war es im Alten Testament. Und jetzt möchte ich mit euch noch ins Neue Testament reinschauen. Und zwar, Tobias, wenn du die nächste Folie auflegst, es heißt hier, Jesus sagt diese Worte. Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen ist. Das sind die berühmten Worte, die Jesus am Gründonnerstag im letzten Abendmahl spricht. Und ich möchte uns jetzt einfach den neuen Bund mal nochmal so richtig wertvoll machen. Und zwar erstmal, was sagt denn der neue Bund? Er besagt, dass unsere Sünden vergeben sind und dass die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt wurde. Für diejenigen, die sich mit ganzem Herzen zu ihm wenden. Unsere Sünden sind vergeben und wir können wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Und wenn wir jetzt mal die Geschichte von Mephibosheth nehmen, der jahrelang auf seiner Flucht war, dann muss ich sagen, Hat das eine gewisse Ähnlichkeit auch mit meinem Leben? Vielleicht auch mit deinem Leben? Ich habe mich auch jahrelang vor Gott versteckt und habe sogar relativ viel Energie dafür verwendet, andere davon zu überzeugen, dass ihr fester Glaube keinen Halt hat. Und ich habe mich auch gefragt, warum war das so? Es gibt mit Sicherheit viele Punkte, aber schon auch so ein Punkt: ich hatte Angst vor Gott. Ich hatte Angst, dass tatsächlich was dran sein könnte, irgendwo, was ich noch nicht entdeckt habe, und dass er mich bestrafen würde. Und ich bin eigentlich vor ihm weggelaufen. Ich bin vor der Realität weggelaufen. Und er hat mich auch so verhalten, als würde ich von diesem Bund nichts wissen. Und ich habe es auch nicht wirklich gewusst, zumindest nicht verinnerlicht. Ich hatte es nicht in meinem Herzen. Aber ich habe mich verhalten wie der Mephibosheth, der, keine Ahnung, ob der was wusste vom Bund seines Vaters Jonathan mit dem David. Aber ich habe mich auch so verhalten, als würde ich nicht wissen, dass der Bund, den Jesus mit, oder den Gott mit Jesus geschlossen hat, dass der auch für mich gilt. Dass auch ich meine Sünden abgeben kann, trotz all dem Mist, den ich schon gemacht habe. Dass auch ich mich zu Gott hinbewegen kann. Dass auch ich an seinem Tisch sitzen kann. Und ich habe mir gedacht, ist ja auch ein bisschen schwierig. Auch für Mephibosheth. Der Mephibosheth, der war ja beim Bundschluss nicht mit dabei. Der hat es nicht gesehen, dass Jonathan und David einen Bund geschlossen hat. Also wusste Mephibosheth ja auch nicht, ob sich der David vielleicht noch daran erinnert oder sich erinnern möchte. Na, irgendwie, es war nicht so richtig nah. Und so ging es mir auch jahrelang, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, wie ist denn das, wenn Jesus da einen Bund geschlossen hat, inwiefern soll das denn was mit mir zu tun haben? Und mir war auch klar, ich kann diesen Bund gar nicht schließen. Ja? Und deswegen, das habe ich nicht auf der Folie da. Und es war mir irgendwie, wusste ich auch schon tief in meinem Inneren, das, was eigentlich im Hesekiel drinsteht. Da heißt es nämlich, jeder, der sündigt, soll sterben. Hesekiel 18, fortfolgende, jeder, der sündigt, soll sterben. Und in Vers 9, aber der nach meinen Gesetzen lebt und meine Gebote hält, das ist ein Gerechter, der soll das Leben behalten. Der nach meinen Geboten lebt, das ist ein Gerechter und der soll das Leben behalten. Jesus war ein Gerechter, Jesus hat das Leben behalten. Und ich möchte euch einfach nur zwei Bibelworte geben, die greifen wir dann immer wieder mal auf. Römer 6, 23, der Sünde sollt ist immer der Tod. Also wenn du sündigst, hast du den Tod. Okay, sündigen, Tod. Habe ich gesündigt? Ja. Habe ich Tod verdient? Ja. Sünde, Tod. Sünde, Tod. Gerechter Leben. Kann ich nicht mehr machen. Habe schon gesündigt. Bin tot. Gerechter Leben. Ja? Okay. Und ich bin dem Petrus unendlich dankbar für einen Satz, den er in seinem ersten Petrusbrief sagt, 1,20. Und ich glaube, den haben wir auch auf der Folie drauf. Einer meiner Lieblingsverse. Vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Ist das nicht grandios, dass Gott schon wusste, dass er schon einen Plan B hatte, dass wenn die Menschen ein Problem mit ihm hätten, abfallen würden oder irgendwas passieren würde, dass er schon von Anfang an vor Erschaffung der Welt, das ist ganz schön früh, vor Erschaffung der Welt ist vor die Menschen erschaffen worden. Vor die Menschen erschaffen wurden, das vor die Erde erschaffen wurde. Das ist, keine Ahnung, 6 Milliarden Jahre alt, wenn wir, was weiß ich, wem glauben dürfen, vielleicht 4000 Jahre alt, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Gott wusste von Anfang an, ich habe einen Plan B, nämlich, dass ein Sündloser kommt, der das sündlose Opferlamm ist, der der kompletten Welt Schuld tragen kann. Und ich weiß nicht, ob das, für mich war das ein Riesenpunkt. Ich habe das nie verstanden, ich kann es auch jetzt immer noch nicht richtig begreifen. Ja? Aber Ist es nicht grandios, dass Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat und das ist vergossen, könnt ihr in Römer 3, 23 fortfolgende nachlesen, sehr intensiv, das ist vergossen worden für alle Sünden aller Menschen, die bis zu Jesus gelebt haben. Also, David, der Ehebruch mit Bathsheba, Mose, sein Mord, alles war vergeben durch Jesus. Alles ist vergeben durch Jesus. Nicht war, es ist und wird sein. Es ist vergeben. Und falls es dir neu ist, auch deine Sünde, die du bisher begangen hast, kannst du dir vergeben lassen. Sie ist dir vergeben. Und was dir vielleicht auch nicht so bewusst ist, auch die Sünde, die du in Zukunft begehen wirst, die ist auch vergeben. Und zwar nicht nur deine oder deine oder deine, sondern unser aller und meine auch. Andere Kirchen würden sagen, Amen. Amen. Also, das Blut, das reicht für dich und es reicht für mich und es reicht für alle und es reicht für meine Kinder. Aber wir müssen eben wie Mephibosheth auch dieses, wir müssen es auch annehmen. Mephibosheth hätte auch die Möglichkeit gehabt, einfach wieder zu gehen und zu sagen, weißt du was Gott? Entschuldigung, weißt du was David? Nicht weißt du was Gott, weißt du was David? Du bist schuld, dass ich ein Krüppel bin. Ist ja auch so, oder? Roland, David ist schuld, dass ich ein Krüppel bin. Warum? Wer meine Arme wäre doch nie davon gesprungen, oder? David, die ist nur vor dir geflohen, die hat Angst vor dir gehabt. Die wusste genau, dass du uns umbringst. Und ich habe vielleicht auch einen Vorbehalt Gott gegenüber. Ich weiß auch, warum ich nicht an ihn glauben kann. Warum haben meine Eltern nicht 10 Sechser im Lotto gehabt und so viel Geld? Warum habe ich vielleicht eine Behinderung? Oder. Ich hatte meine Vorbehalte. Ihr vielleicht auch. Und ich hoffe mal, dass jeder da natürlich schon umgedreht ist. So, last but not least, möchte ich jetzt diesen Bund noch übertragen. Ja, der alte Bund, der hat ja auch was mit dem neuen Bund zu tun. Erstmal das Gedenkmal. Das Mal, was der Benjamin und ich vorher zu uns genommen haben, das kann man sehen im Mal, das eben Jesus mit seinen Jüngern abgehalten hat. Ne? Das berühmte Mal am Gründonnerstag. Dann der Bundesschluss durch das Blut. Jesus hat nicht nur zwei Hälften verwendet, die irgendwo lagen, sondern er hat sein ganzes Blut bis zum letzten Tropfen an dem Mahnmal, was wir haben, am Kreuz vergossen. Er hat sein eigenes Blut vergossen, nicht stellvertretendes Blut, sondern er hat sein Blut vergossen, stellvertretend für jeden Einzelnen hier drin, für deine Sünden, damit du leben kannst. Weil, so stand es im Hesekiel, haben wir vorher gehabt, ja, es hat einen Gerechten gebraucht. Mit uns hätte man einen Bund nicht schließen können. Wir sind es nicht würdig, weil wir haben schon unseren Sold, den wir eigentlich bekommen sollten. Wir haben den Tod verdient. So steht es im Römer 6. Aber es kam ein Gerechter, der für uns eingetreten ist. Ist das nicht toll? Amen. So, und er hat nicht nur einen Cut am Arm gehabt, Jesus, sondern er hat den Cut an den Händen gehabt und sein ganzes Blut ist unten ans Kreuz geflossen. Und er hat, und irgendjemand hat meine blaue Decke weggenommen, hat das befleckte Kleid eingetauscht mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Du kannst dein beflecktes Kleid abgeben und mit dem Mantel der Gerechtigkeit eintauschen. Jesaja 61, 10. Na, das befleckte Kleid kannst du abgeben, egal. Das heißt, alle Sünde, wo du gehabt hast, selbst wenn du zig Leute umgebracht hast, guck mal dieses befleckte Kleid an, zeig's nochmal, Christiani. Das hier, so einen Lumpen habe ich gehabt. Hey, und den kann ich abgeben und den Mantel der Gerechtigkeit mir anziehen. Ne? Ja, so sehen unsere Klamotten aus. Ne? In Rags. So. Er hat mir die Kleider des Heils angezogen. und die Inhalte des Vertrags, die festgeschrieben sind, all unsere Schuld, all unser Seelenleiden, all unsere Sünde, Jesaja 53, ne? Er hat alle unsere Schuld und all das, was wir gerade benannt haben, unser Seelenleiden, auf ihn geworfen. Das damals am Kreuz waren wir, um ein Bild zu gebrauchen, vielleicht hilft dir das, vielleicht hilft es dir auch eher nicht, eigentlich waren wir damals in Jesus mit dabei, weil es ging auch hier am Kreuz um meine Schuld. Ja, neuer Name haben wir auch bekommen. Das heißt hier zum Beispiel Jesaja 61,3. Wir sind jetzt Bäume der Gerechtigkeit. Wir sind eine Pflanzung des Herrn. Jesus nennt uns Freunde. Andere nennen uns Christen. Gläubige oder. Und das hier ist das Mahnmal, das komplette Kreuz und die Nägel. Das Mahnmal, das aufgestellt ist, sodass wir uns auch immer daran erinnern, an den Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Und jetzt kannst du eben die Wahl treffen. Ne? Entweder du gehst zurück in die Welt oder du gehst zurück wie Mephibosheth wieder in die Wüste. Oder aber wir besorgen uns den dauernden Zugang zu Gottes Thron. Das Aufnehmen mit in seine Familie. Und wenn du dich mal nimmer daran erinnerst, was Jesus für uns getan hat, dann schau deine Narbe an, die du hast. Die Narbe ist der Heilige Geist. Na? Schmalz dir auf, wenn es nicht weißt, der Heiligen Geist, den hast du empfangen als ein Siegel, der dir aufgedrückt worden ist. So schreibt es Paulus in Epheser 1,13. Es ist ein Siegel als Bestätigung dafür, dass wir Eigentum Gottes sind, Christiane. Amen. Halleluja. Ja, wir gehören ihm, wir sind sein Eigentum. Muss ich mir dringend hier einritzen. Na, also wenn du am Montag in die Arbeit gehst oder eine Arbeit schreibst in der Schule, malst dir auf, du bist sein Eigentum. Was will dir der Lehrer schon antun? Was will dir dein Chef schon antun? Oder was will die Mobber mit dir schon machen? Du bist ein Eigentum. Und das kannst du übrigens auch dem Satan zeigen, wenn er mal wieder bei dir an die Tür klopft. Weil es heißt im 1. Johannes 4,4, Tobias, der in euch lebt, der in euch lebt, nämlich in dir und in dir und in dir und in dir und in euch allen, der ist größer und als der, von dem die Welt beherrscht wird. Und das ist der Satan. So. Und zum Schluss, wer es nicht weiß, wer den Weg noch nicht gegangen ist, lest in der Offenbarung 3,20. Merkst du nicht, dass ich Jesus vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Genau, und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Und das kannst du jederzeit machen. Du kannst jederzeit und immer dem neuen Bund beitreten, den Gott mit Jesus für dich geschlossen hat. Du kannst jederzeit diesem neuen Bund beitreten, den Gott mit Jesus für dich und für dich und für dich und für dich und für mich geschlossen hat. Und jetzt eine Frage. Ist das nicht ein Sechser im Lotto? Amen. Thank you.